Es gibt Momente, die man nicht planen kann. Man freut sich, alles klasse, alles toll, man freut sich auch auf Hamburg. Und dann wird doch alles anders. Aber Hamburg ist trotzdem gekommen. So meine Gedanken, als ich dort im Krankenwagen lag, ich muss sagen, dieser Herzinfarkt ist während einer Beerdigung passiert, einer guten Freundin, die mit 50 Jahren an Krebs gestorben ist. Und ich spürte diesen Druck auf der Brust, meine Arme konnte ich nicht mehr bewegen und musste raus aus der Kirche und hatte glücklicherweise, weil die Kirche war so voll, dass draußen auf der Treppe noch Leute standen und unten, und hatte glücklicherweise Gott und gute Menschen, sprich Daniel und einem ehemaligen Rettungssanitäter, der auch in unserer Band spielt, mit dem ich mich dann da draußen getroffen habe, der dann darauf oder die dann darauf gedrungen haben, den Krankenwagen zu rufen. Und ich habe einen guten Freund, der ist mein Hausarzt und der hat sich den Befund durchgelesen und hat gesagt, es ist ein Herzinfarkt an dieser Hauptvene, die da zum Herzen führt, gewesen und normalerweise 50% der Leute, die sowas haben, versterben. Und eine hohe Anzahl der Leute, da schädigt das Herz, wird das Herz geschädigt, ist also der Herzmuskel, der geschädigt ist, den kannst du nicht mehr reparieren. Und ganz wenige überleben das ohne Schaden, so wie ich. Herzkatheter hat also festgestellt, ich habe überhaupt, und das Echo, ich habe überhaupt nichts außer diesem Verschluss. Man hatte mir dann gleich einen Stent eingesetzt. Ich habe zwar noch zwei kleine Baustellen am Herzen, die im Dezember dann nochmal gemacht werden oder kontrolliert werden, wie man das macht. Aber ich lag da, guckte so in die Decke. Die Notärztin sagte, na, ihr Herz, EKG sieht da chaotisch aus. Das hat ja mit dem richtigen EKG eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Und wichtig waren aber die ersten zwei Stunden danach. Das sind die wichtigste Zeit beim Herzinfarkt. Aber ich lag da und war eigentlich völlig ruhig. An eins kann ich mich erinnern, außer dass ich natürlich an meine Familie gedacht habe, die jetzt da draußen rumirren und machen, habe ich auch gedacht, so ein Käse, jetzt liegst du hier, damit ist vielleicht das nächste Wochenende in Hamburg geschmissen. So die Gedanken kommen ja auch. Aber der Herr macht es anders. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und ich muss sagen, die Reaktion, die ich bekommen habe von vielen Mails und vielen WhatsApps und vielen SMS, zeigt mir, dass ich viele Leute in der Gemeinde hinter mir hatte im Gebet. Und das hat mich getragen. Und deswegen stehe ich heute Morgen hier. Aus der Gnade Gottes. Und ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was jeder von uns hat, Sehnsucht. Jeder von uns hat irgendwie Sehnsucht. Aber ich möchte nicht über irgendeine Sehnsucht reden, sondern ich möchte über die Sehnsucht nach Gott reden. Wie sieht deine Sehnsucht nach Gott aus? Die Frage kannst nur du dir selber beantworten. Aber wir nehmen mal eine Sehnsucht, die wir alle haben vielleicht. Wir konstruieren mal eine Sehnsucht. Wir haben eine Vision. Vision sollte man ja auch haben, ob als Einzelne oder auch als Gemeinde oder was auch immer. Und wir haben mal die Vision, wir möchten die Weltmeere umsegeln, umschiffen. Nehmen wir einfach mal. Ich bin nur nicht so ein unbedingter Segler oder sonst was. Marion und Joe waren jetzt vor einigen Wochen ja auch auf dem Wasser und haben ihre Kreuzfahrt gemacht. Evi will mich immer dazu haben und sagen, komm, wir machen das auch. Ja, gut. Aber jetzt denken wir mal alle, wir haben diese Sehnsucht, wir wollen diese Weltmeere erkunden. An was denken wir zuerst? Also ich würde daran denken, wo geht's überall hin? So, was muss man sehen? Oder was kann ich sehen? Was wird da alles sein? Wer von uns denkt denn als erstes an das Schiff? Du? Ja, okay, gut. Aber das wäre jetzt nicht mein, weil im Grunde genommen ist mir ja dann erst zweitrangig, wie ich da hinkomme. Aber es ist subjektiv. Das ist subjektiv. Wie ist die Crew? Machen die es alles gut? Was gibt es zu essen? Wird man noch runder als sonst? Das ist die Sehnsucht, die wir vielleicht alle haben. Und das mit dem Schiff, nach meiner Meinung, kommt dann, wie kommen wir dahin? Und auf den unterschiedlichsten Wegen. Der eine würde ein Segelboot haben, der andere ein Kreuzfahrtschiff und. Gott hat uns auch Verheißungen gegeben. Und in vielen Verheißungen steht nicht der Weg, sondern es steht die Verheißung. Weil die Wege für uns alle andere Anfahrtswege sind. Mein Anfahrtsweg ist nicht dein Anfahrtsweg. Gott hat mich in diese Situation hineingebracht, um einfach mal wieder runterzukommen und zu sagen, überleg doch mal, was in deinem Leben läuft oder nicht läuft. Was du brauchst oder was du nicht brauchst. Das Schöne bei Gott ist, dass er seine Verheißungen nie ändert. Psalm 89, Vers 34 heißt es, aber meine Gnade will ich nicht von ihnen wenden und meine Treue nicht brechen. Also, wenn du eine Verheißung auf deinem Leben hast, dann wird Gott diese Verheißung nicht nehmen. Wenn du eine Berufung auf deinem Leben hast, dann wird Gott diese Berufung nicht nehmen, egal ob du sie ausübst oder ob du sie nicht ausübst. Weil Gottes Wort wahr ist und weil Gottes Wort beständig ist. Und ich möchte mit euch einen kleinen, eigentlich so einen Exkurs über Abraham machen. Abraham kennen wir alle. Und im Römer 4, ab Vers 19, steht die Geschichte von Abraham aufgeschrieben. Ich habe keine übliche Übersetzung genommen, keine Elberfelder oder so, keine gute Nachricht, sondern, Genfer Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung. Da heißt es, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr bekommen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet würde. Abrahams Glaube, Vorbild für alle, die glauben. Die Aussage, dass der Glaube Abrahams angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Abraham und wir. Gibt es Parallelen? Was ist Abraham für uns? Ist Abraham ein Idol? Ist Abraham jemand, wo man sagt, dem möchte ich nacheifern? Was ist Abraham für dich? Was ist Abraham für mich? Abraham ist ja nicht nur für uns jemand. Nehmen wir die Muslime, für die ist Abraham auch der Vater eigentlich? Durch ihn ist das in die Welt gekommen, was sich jetzt eigentlich bekämpft. Eigentlich ist Abrahams Geschichte schon fast eine Tragödie, müsste man so sagen. Hier sieht man aber, dass Gott an seinen Verheißungen festhält. Abraham ist ungeduldig und was macht er, so wie wir Menschen auch? Er macht das, was in der damaligen Zeit eigentlich üblich war. Er geht zu seiner Magd und so bekommt er dann sein Kind. Und trotzdem hat er im Hinterkopf immer noch die Verheißung, Gott hat gesagt, dass ich Kinder kriegen werde. Ja, aber eigentlich, wir sind tot, was die Fruchtbarkeit angeht. Und trotzdem hat er das daran gedacht und daran festgehalten. Und das Allerschärfste, finde ich, Gott segnet auch noch Ismael und sagt, du wirst ein großes Volk werden. Und Gott wusste doch, was das mit sich bringen würde. Gott ist aber von seinen Verheißungen, die er dort ausgesprochen hat, nicht zurückgetreten, nicht zurückgewichen, sondern Ismael ist ein großes Volk entstanden, eine riesengroße Glaubensgemeinschaft, sag ich mal. Genauso wie aus seinem Sohn dann später. Und achso, ja. Gut, jetzt bin ich hier mal in der Reihe verrutscht, ist aber auch nicht so schlimm. Gott geht nicht nach Verdienst, sondern Gott geht immer nach Gnade. Denn wenn es nach Verdienst gehen würde, würden wir alle hier heute Morgen nicht sitzen. Denn wir haben es alle nicht verdient. Wir haben alle Dreck am Stecken. Und wir haben alle auch heute noch immer wieder mal Dreck am Stecken. Fragt meine Frau, wenn ich Auto fahre. Ich habe immer mal wieder Dreck am Stecken, wenn ich mich dann vielleicht über jemanden äußere, der nicht so fährt, wie ich es mache. Ja? Wir würden sagen, na, wie kann Gott nur? Aber wenn ich mich ansehe, dann sage ich, Halleluja, danke Gott, dass du kannst, dass Gnade einfach groß ist. Es heißt doch, dass Abraham an den Verheißungen festhielt. Er ist nicht davon gewichen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das steht wegen uns in der Schrift. Wir haben uns gestern unterhalten über die Größen der Bibel. Ob das David ist, ob das Abraham ist, ob das Petrus ist oder wer auch immer. In unseren Augen waren es doch alle teilweise Versager. Wenn wir an David denken, was der alles gemacht hat, damit er den Weg geht, den er dann gegangen ist, da sind Menschen umgekommen. Ja, Abraham haben wir gerade gelesen, Petrus, der vorgeprescht ist und trotzdem fast ertrunken wäre, aber der in seiner Not auf Jesus gesehen hat, die Hand gegriffen hat und Jesus hat ihn wieder hochgeholt. Und das ist für mich das Beispiel, dass ich sehe, ein Glück hat Gott Versager, Menschen wie du und ich benutzt, um das aufzubauen, was wir jetzt haben. Um die Bibel so zu lesen, wie wir sie lesen können. Es sind nicht diese richtigen Helden. Weil ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir sehen, dass Jesus unser Held ist. Dass es nicht auf die einzelnen Menschen ankommt, die uns zwar Schritt für Schritt bestimmte Dinge zeigen, aber Jesus ist der Held, auf den wir gucken. Warum ist es so, dass wir manchmal von dem abweichen, was Gott uns zugesagt hat? Warum versuchen wir manchmal, diesen Umweg zu gehen, den auch Abraham gegangen ist, mit Hagar? Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, woran wir glauben. Das ist die Basis. Ohne dem geht gar nichts. Woran glaubst du? Was ist wichtig? Es ist wichtig, dass wir glauben. Es ist wichtig, was wir glauben. Egal, die Kinder, lass sie. Was wir glauben. Wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir glauben, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat auf diese Welt, dass er für uns gestorben ist, dass er am Kreuz all unsere Schuld und unsere Krankheit ans Kreuz genommen hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Das ist unsere Grundlage, auf der wir aufbauen können. Wenn das nicht wäre, wäre alles Quatsch, was wir eigentlich machen. Und Gott spricht uns in dem, was er getan hat, immer wieder Verheißungen zu. Er hat uns Leben versprochen als Verheißung. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Gott kann das Unmögliche tun. Die Bibel sagt in Lukas 18, 27, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist aber auch eine Verheißung, mit der viele Schwierigkeiten haben. Gerade in so Notsituationen, wenn es liebe Menschen betrifft. Es ist so. Und der Ehemann von unserer Freundin, der ist sowas von am Boden zerstört, dass er gesagt hat, er weiß gar nicht, ob er am Glauben festhalten kann. Weil Gott hat doch verheißen und sie ist doch nur 50. Da stehst du da mit der Bibel in der Hand, dann kannst du eigentlich die Bibel zur Seite legen und sagen, ja du, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, sie hat damals die beiden bei uns in der Band auch mitgespielt, jahrelang, und wir waren auch öfters noch bei ihr, auch als im Hospiz war, und wir haben mit ihr da Lobpreis gemacht, wir haben mit ihr, und sie lag da im Bett und hat gesungen. Sie war wirklich eine, ich sag mal, Lobpreiserin, die das einfach toll fand, dem Herrn die Ehre zu geben, auch in der Situation. Und damit ist sie ja nicht klargekommen. Also wir sehen, Verheißungen sind toll, wenn wir daran festhalten, aber trotzdem gibt es Momente, wo es sein kann, dass wir vielleicht an dieser Verheißung zweifeln, dass wir sagen, ja, aber Gott, warum? Oder die Verheißung, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit oder Schuld. Wir haben im Abendmahl oder Herrenmahl daran gedacht. Wir haben das Beispiel gehört. Und wir als Menschen neigen dazu, immer so ein Aber hineinzusetzen in viele Dinge, anstatt das Wort Gottes am Schopf zu greifen und zu sagen, ich habe Mist gebaut, es tut mir wirklich sehr leid, aber Gott, Jesus, du hast diese Schuld weggenommen. Du hast mich freigesprochen. Ich muss mich nicht mehr grämen. Entscheidend ist, dass ich die Schuld erkenne, sicherlich, dass ich sie dem Herrn bringe und dass er mir dabei hilft, diese Dinge zu verändern. Aber dann ist auch gut. Ich kenne so viele Menschen, die Christen, die immer wieder kommen, auch wenn du für sie betest oder so, und immer wieder das Gleiche bringen. Wo du sagst, Mensch, Jesus hat dir doch da die Schuld genommen, hat dir das doch weggenommen. Ja, aber so ist der Mensch. Was für mich logisch ist, muss für den anderen überhaupt nicht logisch sein. Weil wir auch nicht wissen, weil jeder von uns aus einer anderen Situation kommt. Ich habe mal mir hier von Wikipedia aus dem Internet so die ganzen Verheißungen seitenlang hier raufgemacht. Die will ich euch jetzt nicht vorlesen, aber macht euch mal die Mühe und lest mal Verheißungen einfach. Und nehmt die Verheißungen, die für euer Leben sind, separiert sie und nimmt sie auch wie so ein Gebet immer wieder und lest sie euch durch, damit ihr wisst, was ihr an Gott habt und was Gott euch zuspricht. Und das ist einfach, umso mehr man davon liest, ist es einfach toll. Ich habe vor 20 Jahren, muss dazu sagen, wenn ich so meine Krankengeschichte, was ich nicht machen werde, so vor mir habe, dann sind ja da viele Baustellen, die bei mir ärztlich versorgt werden. Ich habe leider auch, für die, die es nicht wissen, unter Schlafapnoe. Das bedeutet also, ich habe so Aussetzer, wenn ich schlafe und schnarche. Und habe da so ein Gerät, so eine Nasenstöpsel, die ich drin habe. Und dann, ich sage immer, mein Staubsauger neben dem Bett, bloß andersrum, der saugt nicht, sondern pustet, damit mein Rachenbereich aufrechterhalten wird, weil der, wenn ich schlafe, fällt der zusammen. Deswegen sind diese Aussetzer und deswegen schnarche ich auch. Diese Aussetzer sind allerdings nicht das Schnarchen, sondern die Aussetzer sind das Problem, weil die mein Gehirn ja eben halt nur mit ganz wenig Sauerstoff versorgen. Und wenn diese Versorgung öfter runtergeht, dann ist das für mein Gehirn nicht so doll. Und ich bin also auch sehr schlaganfallgefährdet. Also sollte man was dagegen tun. Und ich mache es auch vor 20 Jahren, so lange habe ich die schon, also weiß ich schon davon. Da hat mal jemand für mich gebetet und hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass der Herr dir sagen möchte, dass du dieses Gerät nicht mehr brauchen wirst. Ja. Halleluja! Ja, ich brauche es nicht mehr. Ich habe es trotzdem weitergenommen, weil ich auch der Meinung bin, so bei den 10 Aussätzchen ist zwar nur einer zurückgekommen, aber die sind ja dann zu den Priestern gegangen und als geheilt erklärt worden. Ich denke auch, dass der Arzt mir dann sagen wird, dass es gut ist oder nicht gut ist. Bis jetzt ist es noch nicht so gut, dass ich ohne dieses Gerät schlafe. Ich verzweifle nicht daran, weil ich auch sage, ich halte daran fest, vielleicht meint Gott ja diese Zusage, wenn ich mal bei ihm bin, dann ist sowieso alles besser. Ja, aber das ist eine Verheißung, die ich für mein Leben nehme. Und wo ich sage, ich halte daran fest. Und ich weiß, du bist mein Arzt. Und ich weiß, du hast mein Leben in deiner Hand. Und ich kann nur eins machen. Ich kann nur auf ihn vertrauen und sagen, egal was kommt, obwohl es für die Angehörigen natürlich nie egal ist, weil es ein ganz anderes Verhältnis ist. Das ist ganz klar. Aber für mich ist, egal was kommt, ich bin geborgen. Ich bin bei dir. Du trägst mich und du führst mich. Und das, was über Abraham steht, dass er derjenige ist, der an diesen Verheißungen festhielt, dass das für uns geschrieben ist. Liebe Geschwister, ich möchte euch motivieren, es ist auch eine Verheißung, die wir haben, auch für die Zukunft daran festzuhalten. Auch für diese Gemeinde hier, genauso wie für unsere Gemeinde. Ich höre und sehe zurzeit in sehr vielen Gemeinden, jetzt erstmal nur im deutschsprachigen Raum, kann auch überall, ist auch über alle Grenzen hinaus, dass die Gemeinde sehr angefochten ist. Punkt. Das ist erstmal der Fakt. Und bei uns in der Gemeinde war es fast so, dass sie sich geteilt hätte. Es ist nicht passiert, aber es sind einige gegangen. Und jetzt sind wir dabei, mit einer neuen Leitung und viel Gebet die Sache wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Und es ist nicht einfach. Und wir merken, wie es menschelt. Und was wir vorher falsch gemacht haben in unserer Gemeinde, auch von der Leitung her, wo ich sage, mich selbst, ich war auch selber in der Leitung, bin jetzt seit 3 Jahren nicht mehr dabei, aber wo ich selbst sage, von meiner Person aus, wie konntest du nur sowas zulassen? Und was wir daraus gelernt haben, ist, wir versuchen Transparenz sehr groß zu schreiben. Und ich möchte euch auch ermutigen, in dieses Schiff zu steigen, die Weltmeere zu bereisen. Das bedeutet, auch Schritte zu tun, die man vielleicht vorher nicht so gemacht hat. Dass man früher aufeinander zugeht und die Dinge nicht anwachsen lässt, weil ich weiß es von mir, umso größer der Haufen wird, umso mehr stinkt's. Ist so. Ja? Wir lachen drüber, aber nimmt mal jeder sich selber, wie viel schlucken wir? Es geht jetzt nicht um das Meckern. Es gibt ja so Meckern und Meckern, ja? Also darum geht's nicht. Es gibt Menschen, die finden an allem was, irgendwas, was man meckern kann, darum geht's hier überhaupt nicht. Sondern es geht um diese Beziehung, die wir untereinander haben. Um nichts anderes geht es. Und da ist Gott uns das Vorbild, weil er ja mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und er zeigt uns, wie diese Gemeinschaft läuft. Ich habe eine ganze Weile meine große Tochter mit den beiden Enkelsöhnen, die wohnt in Oldenburg, bei Bremen. Und da habe ich eine ganze Weile immer, einmal die Woche gab es Telefongeschichte vorlesen. Und dann einige von euch kennen das, nicht wie bei Räubers. Diese Buchserie, wo es darum geht, dass ein König da ist und dass eben der Junge da ist, der, weiß ich auch nicht, wie der heißt. Wer ist denn der? Tom? Ja, glaube ich. Der also von den Räubern kommt und dann den König erlebt. Und das kann man als Erwachsener auch sehr gut lesen. Umgang miteinander. Reden miteinander und dann den König, der dann zu dir sagt, wieso habe ich gar nicht gemerkt, dass das so war. Deswegen meine Bitte an jeden von uns, nehmt das, was ist, die Ist-Situation ernst, aber ich weiß oder wir wissen es auch als Gemeinde sehr wohl, wir haben uns sehr lange mit diesen Dingen beschäftigt. Und der Feind lähmt uns, weil wir immer nur daran denken. Weil wir eigentlich nicht das machen, was unser Auftrag ist. Geht hin und verkündigt. Das ist unser Auftrag. Und ihr macht es ja auch teilweise mit Immigranten und weiß ich nicht, auf bestimmte Art und Weise. Da muss jede Gemeinde ihre eigenen Sachen finden, die für sie gut sind und die sie können und wo die Gaben auch da sind. Ich möchte gerne rausgehen. Ich möchte den Leuten von Jesus erzählen. Ich bin nicht der Typ, mein Vater war so ein Typ, wir hatten früher so einen Büchertisch. In den 70er Jahren, da sind wir immer zum Kudamm gefahren und dann haben wir immer so Lieder gesungen und ich war ja meistens der mit der Gitarre hinter dem Tisch, war also nicht so schlimm und bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt auf einen zugeht und sagt, kann ich Ihnen mal was von Jesus erzählen. Das ist nicht so unbedingt jetzt mein Part. Ich mache das immer über die Musik und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So hat jeder so seine Gabe. Mein Vater, der ist dann immer hinten, ganz hinten am Rand des Bürgersteiges gelaufen, hat sich die Leute von hinten angeguckt und dann ist er so neben einen gekommen und hat dann gesagt, was machen die denn da? Ja? Und ist über dieses eigentlich Linke, würden wir sagen, an die Menschen rangekommen und konnte mit ihnen sprechen. Mein Vater war Kontaktbereichsbeamter bei der Polizei, der konnte sowieso eigentlich sehr gut reden und auf Menschen zugehen. Aber dass wir eine Möglichkeit finden, jeder für sich, wie kann ich Menschen erreichen? Das muss nicht auf dem Stand sein, irgendwo auf dem Platz. Das ist bei dir zu Hause. Das ist, wenn ihr euren Nähkurs da macht oder was, mit den Menschen redet, einfach in der Verbindung, wo ihr andere abholen könnt. Dass ihr das macht und dann den Weg findet. Und eins vergessen wir manchmal bei den ganzen Gemeindesituationen. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist auch nicht mein Gottesdienst. Seine Gemeinde. Sein Gottesdienst. Wir machen uns manchmal den Kopf über Sachen, wo wir eigentlich sagen müssen, Herr, du hast doch die Verantwortung. Wir sind nur deine Boten. Wir sind nur deine Diener und wir machen das in unserem besten Wissen und Gewissen mit dem Glauben an dich. Wir dürfen Fehler machen. Ach, ist es entspannt, wenn wir wissen, wir dürfen Fehler machen? Es muss nicht alles perfekt laufen. Die Frage ist, was ist eure Vision? Denn ich glaube, dass Gemeinde, merken wir bei uns, natürlich mit Gottes Hilfe, mit Glauben und so alles, was da geistlich dazugehört, aber auch für uns in Berlin dort funktioniert oder funktionieren kann, wenn wir wissen, was wir gemeinsam alle für ein Ziel haben. Nämlich dieses Ziel der Weltmeere. Nicht in welchem Boot fahre ich, erstmal nicht, sondern alle gemeinsam sagen, das Ziel dieser Gemeinde hier oder der Christusgemeinde in Berlin ist folgendes. So, alle sagen sie, ja, das kann unser Ziel sein. Und jetzt geht es daran, wie will Gott mit uns dieses Ziel erreichen? Auf welchen Klapperkahn oder auf welchen Superdampfer oder Schiff will er uns da raufbringen, um dann dieses Ziel zu erreichen? Und das muss jeder für sich selber bestimmen und mit Gott absprechen. Und das ist auch so eine Sache, wie kann ich Gott hören, dass er mir das sagt, was für mich wichtig ist, was für mein Leben wichtig ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich im Gebet bestimmte Dinge empfange von Gott. Ich bete und rede nicht nur, sondern ich sitze, stehe oder was auch immer und warte auch. Gott, was willst du mir sagen? Und dann hat man ja manchmal so ein inneres Gefühl. Es gibt aber Menschen, die mit diesem Gefühl nicht viel anfangen können, weil sie sagen, es ist ja ein Gefühl. Gott hat alle Bereiche des Lebens, auch das Gefühl unter seiner Kontrolle. Lasst Gefühle einfach zu, weil ich denke, auch wenn ich dann ein Gefühl habe von mir und ich sage, ich gehe jetzt in die Richtung, sie wird bestätigt werden durch andere Menschen, die auf mich zukommen, durch das Wort Gottes, durch das Lesen, durch den Frieden, den ich habe. Und da es ja kein Gefühl ist, was mich irgendwie zum Straftäter machen wird, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich merke, das Gefühl war vielleicht doch nur ein Gefühl. Aber es ist, ich bin erst mal gegangen. Ich bin erst mal gegangen. Zum Schluss möchte ich weil wir ja von der Sehnsucht sprechen, oder hoffe ich jedenfalls, möchte ich nochmal von meiner Sehnsucht reden. Abgesehen von all den Sachen, was Familie angeht, ich habe eine tolle Familie, ich habe 3 Kinder, ich habe 4 Enkelkinder, wir wohnen fast aufeinander, sage ich mal, bis auf Tanja, die in Oldenburg wohnt. Aber WhatsApp macht es möglich, wenn ich dann morgens aufstehe und mein Handy anmache, dann kommen ja 25 WhatsApps, da haben sich dann wieder die Geschwister oder Evi untereinander unterhalten und mir war das zu viel, ich bin ins Bett gegangen. Also von daher, also unsere Band besteht aus Evi, aus Daniel, aus mir, aus meinem Schwiegersohn am Klavier. Was? Ja, Julia macht den Beamer. Also wir haben dann noch 2, 3 andere Leute, die dabei sind. Also es ist schon mehr so ein Familienbetrieb, aber es ist einfach toll. Es ist einfach toll, weil wir kennen uns auch, was so die Lobpreisgeschichten angeht und so und sind eigentlich immer in der Lage, bestimmte Dinge zu tun. Aber meine Sehnsucht ist in diesem Metier. Musik, Lobpreis, den Herrn anbeten, einfach auch da zu sitzen und zu hören, Jesus, Herr, was willst du mir sagen? Im Psalm 84 heißt es, lasse ich mal die Anrede weg, wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als 1000 andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Früher war der Tempel der Mittelpunkt. Den Tempel haben wir nicht mehr, weil wir der Tempel Gottes sind. Ja? Aber die Sehnsucht, dieses in der Form umzusetzen, lieber bei dir, mit dir, in dir sein, als irgendwo anders, dazu brauchst du keinen Tempel, aber diese Sehnsucht und dieses Umsetzen ist trotzdem immer noch das Gleiche. Und auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, naja, was soll ich da? Trotzdem sagt er hier, dann stehe ich eben halt im Türrahmen. Dann kann ich dabei sein, dann kann ich genießen, wie Gott Dinge tut, durch andere Menschen und auch durch mich. Das ist meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist, wirklich im Tempel zu sein, beim Herrn und ihm die Ehre zu geben durch die Gabe, die er mir gegeben hat. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, auch aus dem Alten Testament, aber es ist einfach auch mit einer meiner Lieblingsstellen. Da geht es auch um Musik. Und es geschah, als die Priester, 2. Chronik 5, ab Vers 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Die waren ja alle damals in Abteilungen eingeteilt, wie sich die Trompeter, die Harfenisten, die Sänger und, waren ein paar mehr als wir hier heute. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Hemam, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet dastanden, mit Zimbeln, Harfen, Lauten, östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die alle Trompeten bliesen. Boah. Wir haben jetzt, muss ich mal einfach sagen, wir haben jetzt neu bei uns in der Band einen Saxophonspieler, der das richtig gut kann. Und bei mir ist immer ein Zeichen, wenn ich von etwas wirklich sehr berührt bin, wenn ich wirklich was gut, toll finde, auch im Zusammenspiel und sonst wie, dann steigen bei mir die Haare hoch. Wirklich, die steigen da hoch. Und so ist das. Jetzt bliesen die 120 Priester die Trompeten. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen. Die waren so im Einklang, dass du dachtest, es war nur eine Stimme, aber tierisch laut. Und deswegen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das muss gewaltig sein. Wenn die Herrlichkeit des Herrn kommt, wenn sie hier kommt, Gott ist da, der Heilige Geist ist da, ohne Frage. Aber es gibt noch, ich sag mal, so ein Sahnehäubchen noch obendrauf, dass man wirklich alle spüren, Mann, der Herr, er hat gesprochen, er ist da, er ist bei alledem, was wir tun und du kannst dich gar nicht bewegen, weil Gott so stark ist. Wer das erlebt, es ist einfach toll. Ich muss dazu sagen, es macht nicht die Seligkeit aus. Versteht ihr mich falsch? Nicht falsch verstehen? Wir sind gerettet alle, wenn wir an Jesus glauben und so weiter. Aber es gibt Dinge, die Gott noch dazusetzen möchte. So wie ein Vater eben mit seinen Kindern das auch macht. Da kommt dann vom Playmobil noch das dazu, dann kommt noch das dazu. Da ist nicht nur die Grundausstattung. Ja, da kommen viele Sachen mit dazu. Aber so ist Gott und das liebe ich so an Gott. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch Sehnsucht bekommt nach Neuem. Nach Neuem. Und ich weiß, bei uns in der Gemeinde genauso, da kam auch dieses Wort, die Sehnsucht nach Neuem zu haben. Neues bedeutet immer, dass ich das Alte, was ich habe, hinter mich lassen muss. Das muss jeder und jede Gemeinde selbst sehen, wie ihr die Dinge, die nicht gut waren oder die man auch anders machen möchte oder kann, denn ich glaube nicht, dass wir alle festgelegt sind, bis der Herr wiederkommt, eine bestimmte Abfolge haben zu müssen oder was auch immer. Einfach offen sein für das, was Gott geben will. So erwarten. So wie so ein Kind, was nicht genau weiß zu Weihnachten, was es geschenkt bekommt. Das steht hinter der Tür und erwartet. Ich habe mir das und das und das und das gewünscht. Mal sehen, was ich kriege. Dann geht die Tür auf. Und meistens ist es besser als das, was man eigentlich bekommen hat, was man sich gewünscht hat. Es sei denn, ihr macht es so, wie mein Vater es gemacht hat. Ich habe mir Skier gewünscht, ich weiß nicht an welchem Geburtstag, und komme rein, die sind nicht da. Ich habe da so ein kleines Geschenk gekriegt irgendwie und ich hätte heulen können. Vielleicht habe ich auch geheult, ich weiß es nicht mehr. Und dann nach einer ganzen Weile Frust und Ärger und Enttäuschung sagt er zu mir, dreh dich mal nach links. Da standen die Dinger links hinten in der Ecke. Ich konnte es nicht sehen, wir hatten so eine S-Ecke. Und in dieser S-Ecke standen die eingepackt, da hinten die Skier. Ist grausam. Ist sehr, sehr grausam, kann ich euch sagen. Ja? Aber was ich auch sagen möchte, ist, formuliert eure Sehnsüchte, formuliert eure Visionen, sagt Gott, das und das will ich. Auch ruhig mal, das will ich. Weil die Kinder machen es auch. Wir dürfen sein wie die Kinder. Klar, im Endeffekt, so wie im Vater unser, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber deswegen dürfen wir doch Wünsche haben. Sehnsucht. Wonach habt ihr Sehnsucht? Wo wollt ihr hin? Wo will ich hin? Auch wenn ich weiß, alles ist endlich, darf die Sehnsucht riesengroß sein, darf die Verheißung riesengroß sein. Und wir alle fahren auf diesem Schiff. Und eure Gemeinde liegt mir sehr am Herzen, weil ich ja nun auch durch Joe und Marion und dann auch durch viele andere hier in der Gemeinde über Jahrzehnte ja eigentlich verbunden bin mit euch und nie so weit weg war. Berlin, 300 Kilometer, aber das hat damit nichts zu tun. Wir reden, wir wissen so ein bisschen, was das eine oder andere, wo der Schuh drückt. Und ich finde es wichtig, dass wir das wissen, weil wir alle auf dem Weg sind zum Herrn und weil wir alle die anderen brauchen, um mit Gebet durchgetragen zu werden. Weil euer Schicksal ist auch mein Schicksal. Ja, und das wollte ich euch mitgeben. Habt Sehnsucht. Habt Sehnsucht. Morgen früh, wenn ihr aufsteht, in den Spiegel guckt, dann sagt, Herr, ich habe heute Sehnsucht nach. Es kann ja auch kleine Schritte geben. Sagt nicht am Spiegel, und heute kommt wieder das und heute kommt wieder die Kollegin und der Kollege und der wird mir über die Ohren voll jaulen und weiß ich nicht. Nehmt die Dinge, die positiv sind und geht den Weg und macht das. Ihr sollt gesegnet sein. Der Herr liebt euch alle über die Maßen. Und er hat mit jedem von euch einen Weg. Und er hat mit jedem von euch oder hat für jeden von euch eine Berufung. Und sagt nicht, du hast keine Berufung und du kannst den Weg nicht erkennen. Mag sein, dass du den Weg vielleicht jetzt im Moment noch nicht erkennst. Aber bleibe dran. Alles andere ist nicht von Gott. Wenn du nicht weißt, was dein Platz hier in dieser Gemeinde ist, dann finde ihn. Finde ihn. Warte nicht darauf, dass ein anderer kommt und dir sagt, was für einen Platz du hast, sondern beginne mit dem, was du auf dem Herzen hast. Und andere werden kommen und werden sagen, Mensch, das hatte ich auch auf dem Herzen. Oder genau so in dieser Situation sehe ich dich. Du wirst bestärkt werden. Du bist geliebt von Gott. Du bist ein Kind Gottes. Und der Herr sagt, nichts, aber auch gar nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Egal was. Lass es dir nicht einreden, sondern sei standfest. Jetzt erst recht. Der Herr segne euch und danke.